Es gibt eine Berufsbezeichnung oder eine Behörde, die eigentlich bis auf den heutigen Tag keine besondere öffentliche Sympathie genießt. Wahrscheinlich denken die meisten jetzt an die Steuerbehörde, an das Finanzamt. Nun, ich dachte an eine andere Behörde. Manche von euch wissen ja, dass ich vor dem Fall des Eisernen Vorhangs öfters nach Rumänien gefahren bin mit Hilfstransporte. Und das war immer eine sehr spannende, eine abenteuerliche Reise. Man wusste ja nie genau, ob man mit seiner Ladung über die Grenze kommt. Hier ist so viel Hall, ich fühle mich wie in der Kathedrale von Notre Dame. Kann man da was machen? Hört ihr das auch so? Mich stört das gerade hier sehr auf der Monitorbox, sehr viel Hall. Vielleicht ein bisschen reduzieren den Hall, sonst denke ich noch, ich bin hier irgendwie in einer großen Halle. Also zurück zur Behörde, die mir damals so viel Ärger gemacht hat. Und das waren die Zöllner. Ich könnte da einiges erzählen, wie wir auf unseren Reisen nie genau wussten, kommen wir rein, kommen wir nicht rein. Und dann musste man, wenn man ankam, alles ausladen. Und die Zöllner, das waren dann die Machtmenschen. Die haben dann alles kontrolliert und wir haben immer gehofft, dass sie sich dann gnädig stimmen lassen, indem sie sich bedienen von den Sachen, die wir da eigentlich in unserem Hilfstransport für die Bedürftigen mitbrachten. Eine spannende Sache. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals für diese Typen irgendeine Art von Sympathie empfunden habe. Das Bibelwort, das wir aber heute betrachten wollen, das stellt uns so einen verhassten Zöllner vor. Ich bin mir ziemlich sicher, die meisten von euch können schon raten, wie er heißt. Der kleine Mann mit der großen Klappe oder so. Für diesen Zöllner, da empfinde ich große Sympathie. Weil dieser Mann, er hatte eine lebensverändernde Begegnung mit Jesus. Und seine Geschichte ist ein Beweis dafür, dass bei Gott tatsächlich alle Dinge möglich sind, wie Jesus einmal sagte. Denn Zachäus, der gehörte eben zu den etwas besser situierten, zu den Reichen der damaligen Zeit. Lasst uns den Bericht aus Lukas 19 lesen. Jesus kam nach Jericho, sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief: Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einlassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte ihm: Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben, Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus: Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das also ist die Geschichte von Zachäus, dem Zöllner. Warum ist es wichtig, dass wir uns diese recht bekannte Geschichte wieder mal vor Augen halten? Und ich glaube, sie zeigt uns, wie ein Außenseiter zum Glauben kommt, wie er ein Nachfolger Jesu wird. Wir sehen hier, wie ein ausgestoßener Mensch zum Glauben kommt und wie der Glaube sein Leben radikal verändert. Außerdem ist diese Geschichte auch wichtig für uns, weil Jesus uns hier zeigt, was es bedeutet, eine gottgewollte, eine richtige Art von, ich sag's mal so, Weltlichkeit zu leben. Weil dieser Text erzwingt uns regelrecht die Fragen auf: Mit wem verkehrte Jesus? Wohin ging er? Wo hielt er sich auf? Warum war Jesus für Menschen aus der Welt so anziehend? Unser Herr kommt also nach Jericho und sein Weg führt ihn mitten durch die Stadt. Und ich habe die ersten vier Verse umschrieben, wie ein neugieriger Außenseiter gesucht wird. Ich bin überzeugt, dass Jesus nicht zufällig Zachäus beobachtet und dann sich spontan bei ihm einlädt. Sondern, wie wir das in Vers 5 gelesen haben, musste Jesus bei diesem Zöllner einkehren. Jesus kannte Zachäus Namen und er wusste alles über ihn, obwohl er ihn wahrscheinlich noch nie vorher gesehen hatte. Und ich finde das interessant, wie Jesus Suche nach Zachäus erstmals in einer sehr unaufdringlichen Weise geschieht. Jesus geht einfach durch Jericho. Und dann in den Versen 2 bis 4 lesen wir, welche Auswirkung das hat, dass Jesus durch Jericho geht. Ein Mann namens Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, also ein richtiger Bonze, wird plötzlich neugierig und er möchte sehen, wer dieser Jesus ist. Und ich denke, um die ganze Schlagkraft der Geschichte ein bisschen nachzufinden, müssen wir den historischen Hintergrund noch uns etwas vergegenwärtigen. Zachäus galt nach den Wertmaßstäben jener Zeit zweifellos als der unreinste Sünder in ganz Jericho. Zunächst einmal, weil er ein Zöllner, ein williger Kollaborateur, ein Werkzeug der römischen Besatzungsmacht und hatte somit die Aufgabe, seinen eigenen Leuten Geld abzupressen. Das war damals so, die Römer erwarteten von jedem Steuereintreiber eine gewisse Summe Geld. Also das Finanzamt ist ja da ziemlich nah dran, ne? Auch in dieser Geschichte, Zoll und Steuern. Alles, was diese eintrieben, durften sie behalten. Und weil den Besatzern daran gelegen war, die Zöllner bei Laune zu halten, drückten sie auch bei den ärgsten Missbrauchen oder beim ärgsten Missbrauch manchmal beide Augen zu. Die Zöllner hatten also buchstäblich freie Hand, da ihre Mitbürger zu übervorteilen, auszupressen, wie sie nur konnten. Und so war es möglich, dass ein schlauer, ein trickreicher Zöllner ein Vermögen anhäufte, alles auf Kosten seiner unterdrückten Brüder. Hab nachgelesen, ein Zöllner damals durfte jedes Gepäckstück öffnen. So war das damals übrigens auch an der rumänischen Grenze. Er hatte sogar das Recht, Briefe zu öffnen, um zu checken, ob sich daran Hinweise auf eine Warentransaktion finden ließ. Übrigens ist das heute genauso. Ich habe sie auch mal gefinst am Stuttgarter Flughafen und da wollten sie meine Brieftasche sehen. Und da hatte ich ein paar Zettel, ein paar Kassenbons von den Sachen, die ich eingekauft hatte. Und musste Zoll zahlen, klar. Also, es hat sich nicht so viel verändert, interessanterweise. Auf jeden Fall, damals konnten die sogar diese Briefe besteuern. Und deshalb ist es verständlich, dass die Israeliten die Zöllner hassten wie die Pest. Sie galten als die schlimmsten Kollaborateure, als Ketzer und Überläufer. Und so sah man die nicht gerne in der Synagoge. Man wollte die nicht in der Synagoge. Sie wurden wie so unreine Tiere behandelt. Manchmal hat man sie sogar mit Schweinen gleichgesetzt oder man hat sie angesehen wie Schweine. So ein Bild hatte man eben von diesen Zöllnern, weil man wusste, das sind notorische Lügner, das sind Räuber. Die nehmen uns das Geld aus der Tasche. Und die rabbinische Tradition, die lehrt sogar, es gäbe für Leute wie Zachäus, also für solche Zöllner, keinen Weg zur Umkehr mehr. Ist vorbei. Können wir uns ein bisschen vorstellen, wie den Leuten der Atem stockte, als Jesus vor Zachäus stehen bleibt und zu ihm sagt, Zachäus, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Wohlgemerkt, Zachäus war nicht irgendein einfacher Zöllner, sondern er war der Chef der Zöllner, der Chef der Zollbehörde. Folglich auch sehr reich. Ich gehe davon aus, dass Zachäus schon einiges von Jesus gehört hatte. Und nun will er ihn sehen. Er war neugierig. Aber seine kleine Statur wird ihm zum Verhängnis. Er kommt nicht durch. Viele Menschen drängen sich um Jesus und er kann ihn nicht sehen. Vers 4 beschreibt uns dann sein etwas auffälliges und ungewöhnliches Verhalten. Es war für einen reichen Mann im Nahen Osten eigentlich nicht üblich, auf der Straße einherzulaufen. Das passt nicht zum guten Ton der damaligen Zeit. Aber Zachäus, er läuft der Volksmenge voraus und er klettert auch noch auf einem Baum in der Hoffnung, Jesus besser sehen zu können. Hier haben wir also einen gestandenen, reichen Mann auf einem Ast sitzen, um Jesus zu sehen. Muss man sich mal vorstellen, Herrn Zetsche vielleicht, ja, der CEO von Daimler-Benz, auf einem Baum. Passt nicht so ganz. Irgendwie ein kindisches Bild. Aber das erinnert uns vielleicht an die Aussage Jesu, dass Menschen nicht in das Reich Gottes kommen, wenn sie nicht werden wie die Kinder. Wie ein kleines Kind ist Zachäus neugierig, naseweis. Der Reformator Calvin hat einmal gesagt, Neugierde und Einfachheit sind eine Art der Vorbereitung für den Glauben. Interessant. Neugierde und Einfachheit. Diese Bemerkung, sie passt sicherlich zu Zachäus. Er wollte wissen, wer ist dieser Jesus von Nazareth? Was verpasse ich hier? Aber ich glaube, diese Geschichte von Zachäus ist auch eine Geschichte vom gesuchten Suchenden. Ein neugieriger Outsider wird hier gesucht. Er beginnt zu suchen, aber am Ende ist er es, der gefunden wird. So ist das, wenn wir Jesus begegnen. Wir glauben, nach etwas zu suchen, aber am Ende sind wir es, die gefunden werden. Zachäus dachte, er würde Jesus suchen, aber eigentlich suchte Jesus ihn. Und das wird uns kurz beschrieben in den Versen 5 bis 7. Hier sehen wir das Zweite, wie ein Außenseiter Freundschaft findet. Jesus geht nicht einfach an diesem Maulbeerfeigenbaum vorbei. Nein, er bleibt stehen. Er schaut herauf und er sagt, Zachäus, komm schnell herunter, denn heute muss ich in deinem Haus zu Gast sein. Unser Herr kennt diesen Ausgestoßenen, diesen verachteten Sünder. Er ruft ihn sogar beim Namen, Zachäus. Und er lädt sich buchstäblich bei ihm ein und beweist damit, wie Spurgeon das mal sagte, die Freiheit und Autorität seiner Gnade. Jesus bietet dem Zachäus seine Freundschaft an. Und er möchte auf ganz natürliche Weise mit ihm zusammen Gemeinschaft haben. Er kümmert sich um diesen Mann und es kümmert ihn nicht, was eben die Frommen, die um ihn herum sind, sagen und denken. Er kümmert sich auch nicht um seinen Ruf. Wenn ich jetzt bei diesem verachteten weltlichen Sünder einkehre, dann verliere ich an Akzeptanz. Das wird an meinem Image kratzen. Nein. Unser Herr ist sich nicht zu schade für die Sünder. Er verkehrt mit den Ausgestoßenen, mit denen, die in der Gesellschaft unten durch sind. Schließlich hat er doch gesagt, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu suchen, sondern Sünder zur Buße. Jesus sagt hier nicht, also lieber Zachäus, ich sehe deine Neugierde. Wir wollen miteinander sprechen. Wie wäre es, wenn wir uns heute Nachmittag in der Synagoge in der Marktstraße 29 treffen? Nein. Unser Herr ist nicht nur bereit, sich der Sünder anzunehmen, sondern er ist sogar bereit, hinzugehen, wo die Sünder sind. Im Sport, da spricht man oft von dem Heimvorteil, dass der sehr entscheidend ist. Die gastgebende Mannschaft, sie profitiert vom Applaus und von den Anfeuerungsrufen der eigenen Fans und fühlt sich in der vertrauten Umgebung sicherer und stärker. Und man muss sich nicht wundern, dass die meisten Mannschaften mehr Heim- als Auswärtssiege zu verbuchen haben. Ich denke, ähnlich haben auch wir Christen in der Gemeinde es lieber, dass die Sünder zu uns kommen. Wir möchten auf dem eigenen Platz auf sie treffen, wo wir uns wohlfühlen und einen Heimvorteil sozusagen haben. Aber wenn ich die Schrift lese, dann sehe ich, dass das bei Jesus nicht so war. Wenn wir die Evangelien lesen, fällt uns auf, dass Jesus sich nicht im Tempel oder in der Synagoge verschanzte. Er suchte die Menschen dort, wo sie lebten, wo sie sich wohl und sicher fühlten. Sein Alltag spielt sich eigentlich überhaupt auf der Straße ab, wo das Geschäftsleben stattfand, oder in Privathäusern bei den Menschen. Er geht dahin, wo die Menschen sind, die er gerne erreichen möchte. Und wenn man damals zur Zeit Jesus ein Privathaus betrat, bedeutete das sehr viel mehr als bei uns heute. Das Angebot der Gastfreundschaft umfasste auch diese Haltung, du bist aufgenommen. Ich öffne mich für dich. Die Menschen zur Zeit Jesu achteten sehr gewissenhaft darauf, wer auf ihrer Gästeliste stand. Keiner der Juden hätte Zachäus zu sich zum Essen eingeladen. Ihr guter Ruf stand dabei auf dem Spiel. Solchen Affront konnten die Juden unmöglich stillschweigend hinnehmen und sie sind empört, lesen wir Vers 7, sie können das einfach nicht fassen, das war anstößig. Aber diese für die damalige Zeit Wahnsinnstat des Herrn Jesus hatte eigentlich Methode. Wir finden hier eine Handlungsweise, meine Lieben, die uns zu denken geben sollte. Wenn man auf den Heimvorteil verzichtet, baut das Barrieren ab. Es bildet die Möglichkeit, einfach Kontakte zu knüpfen, Beziehungen zu knüpfen. Und es wird das Gefühl vermittelt, dass man den anderen akzeptiert. Ihn als Mensch zunächst mal, nicht seine Sünde. Und ich bin sicher, verlorene Menschen fühlen sich viel freier, wenn wir zu ihnen hingehen würden, als wenn wir sie sozusagen auf unserem sicheren Spielfeld erreichen wollten. Übrigens, Paulus hat genau die gleiche Strategie angewendet wie Jesus. Er stellt sich auf die ein, denen er das Evangelium weitersagen wollte und nicht umgekehrt. Er sagt zum Beispiel in 1. Korinther 9, Vers 22, ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen. Jesus und auch Paulus hatten eine sehr ausgewogene Haltung zwischen dem, in der Welt zu sein und dem, von hier abgesondert zu sein. Um in der Welt zu sein, das macht unser Text heute eindeutig klar, muss man die Freiheit haben, an dem Leben der Menschen, mit denen wir es zu tun haben, teilzunehmen. Es ist nicht genug, wenn wir nur gelegentlich in der Welt eines anderen Menschen auftauchen, ihn anpredigen und dann wieder uns zurückziehen in unsere eigene Welt. Wenn wir die Außenstehenden, die Verlorenen erreichen wollen, müssen wir uns für sie öffnen. Wir müssen zu ihnen gehen, denn sie kommen im Allgemeinen nicht einfach so zu uns. Wir merken also, wir stehen als Christen in einem Spannungsfeld. Aber das wisst ihr alle. Jeder, der eine Beziehung zu Jesus Christus hat, der weiß genau, wir leben alle in einem Spannungsfeld. Hier würde ich dieses Spannungsfeld so beschreiben. Auf der einen Seite fordert uns die Schrift auf, uns abzusondern von der Welt. Und dabei fallen uns Stellen ein, wie eben 1. Johannes 2, Vers 15, habt nicht die Welt lieb, noch was in der Welt ist, aber damit sind sicherlich nicht die Menschen gemeint. Oder auch 1. Korinther 15, 33, lasst euch nicht verführen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten und darum geht aus von ihnen, sondert euch ab und so weiter. Das sind Bibelstellen, die von der Absonderung sprechen. Und dann auf der anderen Seite haben wir eben das Vorbild des Herrn Jesus und den eindeutigen Auftrag, in die Welt hinauszugehen, Kontakte zu knüpfen, die Gnade vorzuleben. Ich glaube, in dem Zusammenhang ist es sehr wichtig, den Begriff Weltlichkeit richtig zu verstehen. In unserem religiösen Wortschatz ist Weltlichkeit ja grundsätzlich das Gegenteil von Gottgefälligkeit. Aber wenn wir eine Bibelstelle wie gerade eben 1. Johannes 2, 15, 16 genauer untersuchen, dann werden wir feststellen, dass Weltlichkeit eher eine Sache des Lebensstils und der inneren Haltung ist, als eine Sache bestimmter Orte oder Menschen. Ist derjenige weltlich, der sich mit einem ungläubigen Kollegen oder Freund in einem Restaurant trifft, vielleicht bei einem Glas Wein oder einem Bier und über lebenswichtige Fragen spricht? Ich glaube nicht. Ich habe schon oft ein gutes Gespräch gehabt, irgendwo in einer Kneipe, bei einem Glas Wein. Was heißt es also, von der Welt zu sein? Was heißt Weltlichkeit? Ich glaube, Weltlichkeit ist das Streben nach Genuss und Vergnügen, nach Besitz und Stolz. Wenn wir uns definieren durch unseren Erfolg, durch unser Ansehen, durch unser Geld, durch die Macht, die wir haben, dann sind wir verkauft an diese Welt, dann sind wir weltlich. Das ist Weltlichkeit. Mit Weltlichkeit haben wir es zu tun, wenn es dem Einzelnen in erster Linie darum geht, welche leibliche Gelüste zu befriedigen sind, die Gier nach materiellen Dingen, und wenn es im Grunde nur um unsere Selbstzentriertheit und unser Ich geht, das wir verhätscheln wollen. Das ist Weltlichkeit. Absonderung von dieser Art von Weltlichkeit ist nicht gleichzusetzen mit Separatismus. Aber man kann sehr schnell aus Angst vor dieser Art von Weltlichkeit zum Separatismus verfallen, dass man sich eben nur noch im Ghetto des Christentums aufhält, sich sozusagen in eine Art christliche, gemeindliche Subkultur zurückzieht. Und ich glaube, Jesus, das Vorbild, dem wir immer und in allem bedenkenlos folgen können, lebte die richtige Art von Weltlichkeit. Eine gottgewollte Weltlichkeit, oder was es bedeutet, in der Welt zu sein, ohne von der Welt zu sein, heißt, dass wir uns bereitwillig und in aller Freiheit mit den Menschen dieser Welt abgeben, ohne unsere Integrität preiszugeben oder Kompromisse in Bezug auf sie einzugehen. Das hat uns Jesus in perfekter Weise vorgelebt. Die Begegnung mit Zachäus ist ein schönes Beispiel einer sogenannten Freundschaft mit einem Menschen aus der Welt, um ihn eben für das Evangelium zu gewinnen. Und liebe Geschwister, ich glaube, es ist eine verhängnisvolle Entwicklung, dass die Kontakte zu Nichtchristen eigentlich immer weniger werden, je länger wir eigentlich Christen sind. Das ist zunächst einmal natürlich, weil sich die Beziehungen verlagern, wenn man zum Glauben kommt. Und es ist auch ein gutes Zeichen, dass man sich vielleicht auch von früheren ungesunden Beziehungen, auch Beziehungen an die Sünde, abgewandt hat. Das Ganze hat aber auch eine Kehrseite, nämlich, und da erwische ich mich natürlich immer auch an meiner eigenen Nase, ist es oft so, dass man dann, je länger man auf diesem Weg des Glaubens ist, irgendwann man seinen Terminkalender so voll hat mit gemeindlichen Kontakten und Aktivitäten, dass wir ja kaum noch Zeit haben für die Outsider. Und in der Arbeit ist jeder so beschäftigt, da kann man oft nicht so viel miteinander reden. Ich wage es ganz deutlich zu sagen, wir westliche Christen haben uns, auch was unser Glauben angeht, dem Trend der Privatisierung, ich sag's mal so, angepasst. Glaube privat. Das ist doch ganz bequem. Und es ist mir ein großes Anliegen, dass wir, was dieses Thema angeht, nicht aufhören, selbstkritisch zu bleiben. Und darüber hinaus müssen wir uns wirklich überlegen, wie und wo können wir neue Kontakte knüpfen. Ich bin mir ziemlich sicher, um neue Kontakte zu knüpfen, müssen wir neue Wege gehen, und zwar hin zu den noch nicht Christen. Und da ist, glaube ich, wirklich auch unsere Kreativität gefragt, wie wir Kontakte zu Nichtchristen knüpfen können. Vielleicht können unsere Hobbys uns helfen, Kontakte zu knüpfen. Dass einer sagt, Mensch, ich gehe mal gerne wandern mit den Leuten aus dem Albverein. Ich trete in diesen Verein ein und versuche da einfach mit diesen Leuten Kontakt zu knüpfen. Ihnen mal vorzuleben, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Oder ein anderer sagt, ich wollte schon immer mal kochen lernen. Vielleicht besuche ich mal einen Kochkurs mit dem Ziel, eben Beziehungen zu knüpfen zu Menschen, die Christus noch nicht kennen. Und wieder ein anderer sagt, Mensch, ich bin so gut in Mathematik, vielleicht kann ich Nachhilfeunterricht anbieten. Und es ergibt sich so ein Kontakt. Kontakte bekommt man auch über die Samariterstrategie, dass man einfach Gutes tut. Viele soziale Dienste suchen dringend Mitarbeiter. Übrigens, gerade auch im Bereich der Hausaufgabenbetreuung, ich habe ja vorher das erwähnt, dass das auch eine Möglichkeit wäre. Erst letzte Woche kam eine E-Mail, dass die Stadt dringend nach Leuten sucht, hier in Pfullingen, die Nachhilfeunterricht den Flüchtlingskindern geben können. Hausaufgabenbetreuung sozusagen. Über den Sport kann man auch gute Kontakte herstellen, beim Radfahren, beim Schwimmen. Ich denke, die konkrete Anwendung dieses zweiten Punktes, wie ein Außenseiter Freundschaft findet, beginnt dort, wo wir Gott im Gebet bitten: Herr, zeig mir den Zachäus. Zeig mir den Zachäus, den Außenseiter, den vielleicht Ausgestoßenen, der in meinem Umfeld lebt und den du vorbereitet hast und von dem du willst, dass ich ihn mal anspreche und versuche, eine Beziehung zu ihm aufzubauen. Ich bin überzeugt, die Verkündigung des Evangeliums in unserer Zeit muss heute beziehungsorientiert ablaufen, weil wir moderne Menschen oft tief in unserem Innern sehr einsam sind und uns eigentlich nach ehrlichen, echten Freundschaften sehnen. In Vers 6 lesen wir, dass Zachäus Jesus mit Freuden aufnahm. Irgendwie hatte Jesus etwas, was ihn für die Sünder seiner Zeit anziehend machte. Habt ihr euch schon mal gefragt, was das eigentlich war? Warum wurde Jesus zu den weltlichen Festen eingeladen? Ich werde dazu kaum eingeladen. Was war es, dass Jesus, müssen wir uns mal vorstellen, die Verkörperung der Heiligkeit, die zweite Person der Gottheit, so anziehend machte für die Menschen, die alles andere als heilig waren? Die Bibel gibt uns keine direkte Antwort. Aber ich denke, es war seine Liebe für diese ausgestoßenen Outsider und seine Bereitschaft zuzuhören, die Leute ernst zu nehmen und ein wahrer Freund zu sein. Er bot Gnade an, ohne jemals Kompromisse in Bezug auf die Wahrheit einzugehen. Jesus hatte etwas, was uns oft fehlt. Sein Herz war motiviert durch Liebe, die in Selbstaufopferung mündete während wir in der Regel beherrscht sind von der Angst, durch die wir uns selbst schützen, von der Angst, das Falsche zu sagen, oder Peinlichkeit, wie ein Idiot dazustehen, und ich müsste mich persönlich fragen, und ich frage uns alle heute Morgen, was ist es eigentlich, was uns hindert, mal den Blick nach außen zu richten und den Zachäus zu suchen? Haben wir noch eine brennende Leidenschaft für die Evangelisation? Tut uns das im Herzen weh, dass es Tausende, Millionen, Milliarden von Menschen gibt, die keine Beziehung zu Jesus haben und ewig verloren gehen? Wenn wir unseren Auftrag leben wollen, darf unsere Liebe für die Außenseite nicht erkalten. Wir haben in unserem Textabschnitt sehen dürfen, wie ein neugieriger Outsider gesucht wird und wie er Freundschaft findet. Noch ein letztes in den Versen 10 bis 11 erkennen wir, wie ein Außenseiter errettet wird. Wir können nicht genau aus dem Text herauslesen, wann der Zeitpunkt der Bekehrung sozusagen stattgefunden hat. Aber aus Vers 8 ist deutlich der Beweis der Errettung des Zachäus ersichtlich, nämlich durch seinen radikal veränderten Lebensstil oder sein verändertes Lebens. Sobald Zachäus sein Herz für Jesus geöffnet hatte, erkannte er, dass er ein Sünder ist, dass er auch die Sünden der Vergangenheit wieder gut machen sollte. Die Hälfte seiner Güter wieder den Bedürftigen geben und jeden Betrag vierfach zurückerstatten, den er auf unehrliche Weise eingenommen hatte. Das ging also weit darüber hinaus, was das Gesetz verlangte. Und ich denke, diese Reaktion in Vers 8 zeigt, dass ja Zachäus nun von der Liebe beherrscht war, statt früher von der Habgier. Da hatte ein eindeutiger Kurswechsel stattgefunden. Er hatte verstanden, Reichtum verpflichtet. Wer Christus als Herrn und Heiland gefunden hatte, bekommt eine ganz andere Einstellung, auch zu den irdischen Gütern. Und er war bereit, sein Geld zur Wiedergutmachung, zur Ehre Gottes, zum Segen seines Nächsten zu investieren. Vers 8 lehrt uns auch, dass Wiedergutmachung eine gute biblische Lehre, eine gute biblische Praxis ist. Wenn wir gläubig werden, sollten wir dem rechtmäßigen Besitzer die Dinge zurückgeben, die wir unrechtmäßig vielleicht einmal mitgehen haben lassen. Die Errettung befreit uns nicht von der Verantwortung, die Fehler der Vergangenheit wieder gut zu machen, soweit das noch möglich ist. Ich las mal, dass vor Jahren in Belfast unter den Predigten von Nicholson Hunderte von Menschen zum Glauben kamen. Und dass die örtlichen Fabriken in Belfast riesige Schuppen bauen mussten für all die Güter, die die Neubekehrten zurückbrachten. Das müssen wir uns mal vorstellen. Was muss das ein Zeugnis für die Stadt gewesen sein? Wenn die Leute zurückkommen und sagen, ah, ich habe hier diesen Presslufthammer oder diesen Bohrer mal mitgehen lassen, als ich für sie gearbeitet habe, aber ich bin jetzt ein Christ geworden. Ich habe mein Leben Jesus gegeben. Und der gestaltet mein Leben um und ich weiß, es ist Zeit, das Ding hier, dieses Werkzeug wieder zurückzubringen. Das muss man sich vorstellen, was da los war, wenn die Hallen bauen mussten, weil die Leute das Gestohlene wieder zurückgebracht haben. Der Beweis der Rettung ist ein verändertes Leben. Aber nicht nur das veränderte Leben des Zöllners Zachäus zeigt uns, dass er durch die Begegnung mit Jesus ein neues Herz hatte, sondern Jesus selbst bestätigt das in Vers 9 und 10. Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Und diese Aussage bezeugt, dass hier ein Herz, ein Leben verändert wurde durch die Gegenwart Gottes. Zachäus ist nun wirklich ein Sohn Abrahams, was Paulus später in Römer 4 als ein Kind des Glaubens beschreibt. Er ist einer, den die Gnade fand. Echter Glaube verändert Menschen. Wer wirklich gläubig wird, bekommt eine andere Sicht von Gott und der Welt. Und das wird uns hier klar vor Augen geführt. Wir haben also heute diese bekannte Geschichte, die wir wahrscheinlich alle noch aus der Sonntagsschule kennen, uns nochmal vor Augen gehalten. Eine Geschichte, die uns beschreibt, wie ein Außenseiter zum Nachfolger wird, wie er Errettung erfährt. Meine Lieben, die Gemeinde, sie hat den Auftrag. Wir müssen uns dem immer wieder neu stellen, hinauszugehen, um verlorene, sündige Menschen zu erreichen, um mit ihnen Beziehungen zu knüpfen, den Outsidern Gnade vorzuleben und ihnen Gnade zu verkündigen, ihnen zu sagen, durch Jesus erfahrt ihr Rettung. Ich möchte mit einer Geschichte schließen, die mich immer wieder berührt, wenn ich sie lese. Ein bekannter Prediger aus den USA, der machte Urlaub in Hawaii. Da er innerlich noch auf die Ostküstenzeit eingestellt war und nicht schlafen konnte, also er hatte Jetlag, ging er um 3 Uhr morgens in ein Lokal. Die einzigen anderen Gäste in dieser Gaststätte waren ein paar Prostituierte, die sozusagen an dem Tag mit ihrer Arbeit fertig waren oder in der Nacht. Eine von ihnen namens Agnes erwähnte nebenbei, dass sie am nächsten Tag Geburtstag hätte und noch nie in ihrem Leben eine richtige Geburtstagsparty erlebt hätte. Als sie dann gegangen waren, erfuhr Tony, der Prediger, von dem Gastwirt, dass die Damen eben vom horizontalen Gewerbe jeden lebten und jeden Abend nach dem ganzen Zeug da in dieser Kneipe vorbeikamen auf einen Drink. Auf das hin fragte der Prediger, ob er am nächsten Abend wiederkommen könnte, um eine Party zu schmeißen. Der Wirt war natürlich einverstanden mit der Bedingung, dass seine Frau das Essen vorbereitet und die Geburtstagstorte backen darf. Der hat natürlich da ein kleines Geschäft gesehen. Ist ja auch legitim. Lesen uns mal die Geschichte, wie sie Tony in seinem Buch schreibt. Um 2.30 Uhr am nächsten Morgen war ich wieder in dem Lokal. Ich hatte etwas Dekorationsmaterial aus Krepppapier gekauft und ein großes Schild gebastelt mit der Aufschrift "Herzlich willkommen zum Geburtstag, Agnes". Die Frau, die sich um das Essen kümmerte, musste in aller Welt von der Party erzählt haben, denn um 3.15 Uhr schienen sich sämtliche Prostituierten von Honolulu in diesem Lokal zu befinden. Überall nur diese Frauen und ich. Um 3.30 Uhr öffnete sich die Tür und Agnes kam mit ihren Freundinnen herein. Ich hatte alles gut vorbereitet und als sie hereinkamen, sangen wir "Happy Birthday to you". Ich habe noch nie einen so verblüfften Menschen gesehen. Sie riss den Mund auf und ihre Knie gaben nach. Als wir mit dem Geburtstagsständchen fertig waren, hatte sie Tränen in den Augen. Und als der Kuchen hereingetragen wurde, fing sie hemmungslos an zu weinen. Harry, der Gastwirt, muschelte barsch: "Lass die Kerzen aus, Agnes, los, mach schon. Wenn du sie nicht ausbläst, dann mach ich es." Das Anschneiden des Kuchens dauerte noch länger. Agnes konnte sich einfach nicht so schnell von ihm trennen. Harry, ist es okay, wenn ich den Kuchen noch ein bisschen behalte, wenn wir ihn nicht gleich essen? Natürlich, natürlich, wenn du ihn behalten willst, dann behalt ihn. Du kannst ihn auch nach Hause nehmen, wenn du willst. Wirklich? Dann schaute sie mich an. Ich wohne nur ein Stück Straße runter. Ich bringe nur den Kuchen heim, dann komme ich wieder. Sie trug den Kuchen hinaus, als ob er der heilige Gral wäre. Wir standen bewegungslos da. Über dem ganzen Lokal lag ein betäubtes Schweigen. Weil ich nicht wusste, was ich sonst machen sollte, brach ich das Schweigen schließlich mit der Frage: Habt ihr etwas dagegen, wenn wir beten? Wenn ich heute auf diese Situation zurückschaue, scheint es natürlich mir als sonderbar, wenn ein Prediger morgens um 3:30 eine Gebetsversammlung von Prostituierten in einem Lokal in Honolulu leitet. Aber damals hatte ich das Gefühl, das Richtige zu tun. Ich betete für Agnes. Ich bat Gott darum, dass sich ihr Leben verändern würde. Als ich fertig war, lehnte sich Harry, der Gastwirt, über den Tresen und sagte mit einem leichten Anflug von Ärger in der Stimme: Hey, Sie haben nie gesagt, dass Sie Prediger sind. Zu was für einer Art Gemeinde gehören Sie denn? Die richtigen Worte flogen mir nur so zu und ich antwortete: Ich gehöre zu einer Gemeinde, die um 3.30 Uhr morgens Geburtstagspartys für Prostituierte schmeißt. Harry wartete einen Augenblick, dann sagte er fast höhnisch: Nein, 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 das stimmt nicht. Solche Gemeinden gibt es nicht. Wenn es so eine Gemeinde geben würde, würde ich sofort beitreten. Würden wir das nicht alle? Würden wir nicht alle gern zu einer Gemeinde gehören, die um 3.30 Uhr morgens Geburtstagspartys für Prostituierte feiert? Endet Tony seine Geschichte. Jesus kam eigentlich, um so eine Gemeinde zu schaffen. Jeder, der das Neue Testament liest, weiß, dass Jesus sehr gerne mit den Ausgestoßenen, mit den Missbrauchten, mit den Unterdrückten sich abgab und versuchte, sie mit Gnade zu überschütten. Und ich frage uns, was hat die Gemeinde anzubieten, was die Welt nirgendwo sonst bekommen kann? Man muss kein Christ sein, um Häuser für Obdachlose zu bauen oder die Armen mit Lebensmitteln zu versorgen oder irgendwas für eine gute Sache zu spenden. Was hat die Gemeinde anzubieten, was die Welt nirgendwo sonst bekommen kann? Es ist die Botschaft von der Gnade. Es ist die Botschaft, dass Jesus Christus gekommen ist, zu suchen und zu retten, was verloren ist. In unserer Welt bekommt man meistens nur etwas, wenn man bezahlt hat. Aber Jesus möchte, dass wir als seine Kinder, als seine Repräsentanten Menschen sind, die nicht selbstgenügsam, gelangweilt, mit ausgetrockneten Seelen dahin leben, sondern die bereit sind, auch hinauszugehen in die Welt, um seine Gnade und Liebe den Sündern bekannt zu machen. Lasst uns diesen Auftrag, dieses Mandat nie vergessen. Amen.